Never mind the Pollocks, denn in der heutigen Folge Copycats herrscht Macho-Alarm. Wir sprechen über die New Yorker Kunstszene der 1940er und 50er Jahre, warum abstrakter Expressionismus der Gipfel des künstlerischen Mackertums ist und warum es wichtig ist, welche Menschen wortwörtlich die Geschichte schreiben. Denn während jeder und eure Oma mit Sicherheit weiß, wer Jackson Pollock ist, kennen die wenigsten die bedeutenden Künstlerinnen des abstrakten Expressionismus, wie zum Beispiel Lee Krasner oder Janet Sobel. Warum das so ist, erfahrt ihr jetzt.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Britt.
Hallo Julia.
Wie geht es dir?
Ach, mir geht's ganz gut. Wir sind heute ja back in unserem, wir sind wieder im Revier, kann man sagen, als Kunsthistorikerin. Denn,
due to
popular demand, sprechen wir heute mal wieder über KünstlerInnen.
Stimmt, ja, genau. Das, was wir am besten können, vielleicht, munkelt man, vielleicht auch nicht, über einen Kunst.
Ich habe Angst, dass wir es am schlechtesten Thema können.
Ja, wahrscheinlich, weil man einfach auch zu invested ist und zu sehr irgendwie, das wird dann wahrscheinlich wieder eine lange Folge, können wir vielleicht schon mal. Aber wir versuchen uns zusammenzunehmen und auch nicht zu artsy daherzureden und nicht zu viel vorauszusetzen und so, dass man dann halt irgendwie so abdriftet.
Wir machen heute mal Kunstgeschichte fürs Volk. So ist es nämlich.
Du sagst
ja,
es.
Ja, Julia, worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über eine Kunstrichtung aus New York oder aus den USA, über den abstrakten Expressionismus. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt auch direkt unser Versprechen wahr machen und erstmal so ein bisschen grob anteasern, was es eigentlich, worum es da eigentlich geht, damit man so ein bisschen so ein Bild im Kopf hat. Also natürlich könntet ihr auch einfach abstrakter Expressionismus googeln, weil wir sind ja alle, wir wissen uns ja selbst zu helfen. Vielleicht ist das auch gar nicht so eine blöde Idee, weil man dann wirklich auch mal vor sich sieht, wie das so aussieht. Aber wir beschreiben euch mal ganz kurz, was das sozusagen für eine Bedeutung hatte und auch so in Abgrenzung zu anderen Kunstrichtungen, warum das quasi ja so bedeutsam war.
Genau, also entstanden in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in New York. Und im Endeffekt sprechen wir von abstrakter Kunst, das steckt schon im Namen. Also es sind keine Figuren oder Ähnliches zu sehen oder keine Objekte, keine Gegenstände, sondern es ist wirklich komplett abstrakt. Und es gibt zwei Hauptströmungen, die ihr beide kennt, auf jeden Fall, auch wenn ihr jetzt vielleicht die Namen der Künstler nicht so im Kopf habt, ihr kennt die Bilder. Das eine ist die Farbfeldmalerei, wo die BetrachterInnen sich mit der Wirkung von Farben auseinandersetzen sollen. Das sind große Gemälde, wo einfach verschiedene Farben auf großen Flächen kombiniert werden. Das kennt ihr aus jeder Arztpraxis. Da hängt nämlich eigentlich überall immer ein Poster von Mark Rothko, der ganz bekannt ist für diese Bilder.
Ja, ich bin ja ein großer Mark Rothko-Fan, muss ich sagen. Also ich finde es wunderschön. Ich könnte mir auch, also ich habe schon ein paar Mal das Glück gehabt, vor echten Rothko-Werken zu stehen. Und ich könnte mir das, also es klingt so blöd, aber ich könnte mir das wirklich stundenlang angucken. Und ich sehe da auch total viel drin quasi. Also ich finde es wunderschön.
Ich kann mit Rothko gar nichts anfangen. Ich stehe davor und es gibt mir nichts. Und ich frage mich halt immer, ist es, weil ich vielleicht nicht genug verbunden bin mit meinen Emotionen, bin ich ein Eisklops.
Ja,
aber ich stehe ganz oft vor, ja, wahrscheinlich, das wird sein, ne? Ich stehe oft vor Werken und denke mir so, warum fühle ich nichts? Und dann
aber
muss ich mit meiner eigenen, den Abgründen meiner Seele auseinandersetzen.
Wie ist es dann bei dir mit der zweiten Strömung? Ist das vielleicht dann eher was für dich?
Na, die zweite Strömung ist das sogenannte Action Painting. Da ist so der Hauptkünstler, den heute wirklich jeder kennt, eben Jackson Pollock. Und da habt ihr jetzt bestimmt vor Augen diese Drip-Paintings von ihm, wo er wirklich mit vollem Körpereinsatz Farbe auf die Leinwand geschleudert hat in ganz vielen Schichten, wo man eigentlich nur so buntes Gesplatter sieht, wenn man das jetzt mal ganz leicht zusammenfasst. Und hier steht im Fokus dieser Strömung des abstrakten Expressionismus wirklich dieser körperliche Einsatz, die Emotionen, die der Künstler oder die Künstlerin auch beim Schaffen des Werks hat und dann eben auch das, was an Emotionen bei den Betrachterinnen ankommt. Und der kreative Prozess ist da eigentlich eher, also das Prozesshafte, die Dynamik, ne, dieser wirklich auf diesen riesigen Leinwänden diese Bewegung, die man auch braucht, das Rumherumlaufen um die Bilder, das Schleudern der Farbe, das ist halt wirklich so das Zentrum dieser Strömung. Und auch das gibt mir wirklich gar nichts.
Interesting.
Also ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber es ist nicht so meine Kunstrichtung. Ich tue mich schwer.
Also ich finde, dass was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist, dass es ja die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war und dass das eben auch ganz wichtig ist, weil für viele Künstlerinnen und Künstler so ein bisschen die Frage war, wie macht man weiter? Und auch nach so diesen Gräueltaten und allem, was passiert ist, war für viele so, man kann jetzt nicht einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und man muss irgendwie, es muss irgendwie so ein Break geben. Und das war eben was total Neues. Also es war vorher, wurde einfach so kaum Kunst gemacht. Und es gab wahrscheinlich keinen krasseren Kontrast irgendwie zu dem, wie man vorher gemalt hat oder was man vorher unter Kunst verstanden hat. Vielleicht eher, ja, figürlicher, realistischer. Und dann sozusagen, wir reißen jetzt alles, was wir kennen, ab und wir werden immer abstrakter. Und es gibt wirklich, also wenn man sich zum Beispiel Picasso anguckt oder so, kubistische Werke, dann sieht man ja, man erkennt manchmal noch was, man erkennt irgendwie vielleicht eine Geige oder einen Körper oder sowas in diesen Verschachtelungen, aber hier war das wirklich eben gar nicht mehr da und das war wie so eine Abgrenzung zu allem, was vorher gewesen war, weil es so eine krasse Zäsur in der Politik und in der Gesellschaft gegeben hatte und das war so ein bisschen der Antrieb dieser abstrakten ExpressionistInnen, so weiterzumachen, ja.
Ich finde diesen Punkt der Emotion in der Kunst total spannend, weil es war ja eigentlich in der Geschichte der Kunst lange so, dass das Bild vorgegeben hat, welche Emotion du fühlen sollst. Also zum Beispiel bei der christlichen Kunst, die ja dann im Mittelalter vor allem vorherrschte oder auch später dann in der Renaissance, also Szenen aus der Mythologie zum Beispiel dargestellt wurden. Da ist immer eine Geschichte dahinter, die man in der Regel kannte, wenn man sich das angeguckt hat und man wusste, was man zu fühlen hat. So, also wenn man gekreuzigten Christus sieht, ne, ist ziemlich klar die Message. Und das hat sich halt irgendwann aufgelöst. Also das fing eigentlich, glaube ich, so mit dem Impressionismus an, wo man eben nicht mehr versucht hat, so realistisch zu malen und vielleicht auch Alltagsszenen malt. Und wo Emotionen auf einmal evoziert werden sollen durch das Bild. Also die BetrachterInnen sollen etwas fühlen, was sie aber selber in sich suchen müssen sozusagen.
Ja.
Und das ist ja der Höhepunkt dessen eigentlich, der abstrakte Expressionismus.
Ja.
Einerseits die Emotionen der Kunstschaffenden, beim Schaffen des Werkes, aber auch das, was bei den BetrachterInnen ankommt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der bei mir so der Knackpunkt ist oder den viele Leute, die auch Schwierigkeiten mit zeitgenössischer Kunst, also dem, was jetzt gerade so produziert wird, haben, einem fehlt so der Aufhänger. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Also wie bei Picasso, da kann man noch was erkennen. Da stehst du vor dem Bild und kannst nach was suchen und kannst versuchen, ein Gesicht zu erkennen. Du weißt, was du machen sollst mit dem Werk. Wenn du vor so einem Rothko stehst und dich noch nicht damit auseinandergesetzt hast mit diesen riesigen Farbfeldern, dann stehst du davor und denkst dir, ja gut, das sind jetzt ein grünes und ein gelbes Kästchen. Was mache ich jetzt damit? Ich glaube, es fehlt einem, also man traut sich nicht so ganz ohne so eine Anleitung oder Vorgabe, wie man sich mit so einem Bild beschäftigen soll, sich auf das einzulassen. Das ist, glaube ich, mein Problem.
Vielleicht. Ja, okay, vielleicht. Ich finde es eigentlich, es hat so eine große Freiheit irgendwie. Also für mich ist es gerade deswegen schön, weil man so, weil es so unmittelbar ist und man so diese große Freiheit eben hat, das als beruhigend anzusehen oder als aufwühlend oder als frustrierend auch. Also selbst wenn man sagt, irgendwie mich frustriert das oder mich macht das wütend oder so, ist das ja auch, finde ich, total spannend. So, oder ja, also dass man quasi total, dass es einem so freigelassen wird, was man fühlt oder was man damit assoziiert, das finde ich total spannend. Und bei mir wirkt das irgendwie sehr gut. Aber es gibt einfach total unterschiedliche Typen, ne? Und wie du schon sagst, man will ja vielleicht auch eine Vorgabe haben oder eine Erklärung oder irgendwie einen Aufhänger. Und das ist da natürlich schwierig, das stimmt.
Jetzt haben wir noch ein bisschen Psychoanalyse mitgetrieben nebenbei, was?
Ja, schön, oder?
Also sind in unsere Hirne eingestiegen.
Ja, und jetzt werden wir aber mal konkret, finde ich. In der ganzen Abstraktion muss ja auch mal was Konkretes.
Diese Podcast-Folge wird ab jetzt konkret.
Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum?
Heute möchten wir über eine ganz wichtige Protagonistin des abstrakten Expressionismus sprechen, nämlich über Lee Krasner. Und deren Lebensgeschichte beginnt auch in New York City, passenderweise, aber schon ein bisschen früher als diese Bewegung, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich schon 1908. Und da wird Lee Krasner geboren in Brooklyn. Und zwar heißt sie damals noch Lena Krasner. Also Krasner auch noch ein bisschen anders geschrieben als später mit Doppel-S. Und eben Lena, diese ganze Entwicklung mit Künstlerinnennamen und so, das hat dann erst ein bisschen später stattgefunden.
Genau, und ihre Eltern waren russisch-jüdische Immigrantinnen aus der heutigen Ukraine, die vor Krieg und Antisemitismus geflohen waren. Und das ist auch eigentlich auch so ein bisschen ein zentraler Punkt dieser Kunstszene in New York der 50er Jahre. Die ist halt richtig krass durch Immigrantinnen auch geprägt. Das war dann ja eben der Fall, dass viele gerade aus Deutschland oder von Deutschland besetzten Gebieten geflohen sind und die Eliten so abgewandert sind. Und da die sind halt auch einfach super viele bedeutende Künstlerinnen in die USA vor allem emigriert, die da dann ganz bedeutend die Kunstszene mit beeinflusst haben.
Ja, total. Das ist auch eine total krasse Geschichte. Also der Vater von Krasner, der 1905 schon geflohen ist vor der Judenverfolgung in die USA und dann 3 Jahre gebraucht hat, bis er seine Familie nachholen konnte. Ich glaube, 5 Kinder waren es insgesamt. Und Lee Krasner ist dann tatsächlich auch genau 9 Monate, nachdem die Familie nachgezogen ist, geboren. Also da wurde gefeiert. Nein, also, oh Gott, sorry. Spaß mir. Aber ja, also was das für eine Erleichterung auch einfach gewesen sein muss, so eine wirklich große Familie einmal quer über die halbe Welt zu retten. Das waren bestimmt sehr strapaziöse Monate und Jahre, ja eigentlich. Und die Familie hat aber trotzdem sehr religiös weiter gelebt in Brooklyn und eher unter bescheidenen Verhältnissen. Ich glaube, Joseph Krasner, der Vater von Lee, der hat so einen Fischstand betrieben auf einem Markt in Brooklyn. Genau. Und hat auch sehr viel Zeit in der Synagoge verbracht. Also das war etwas, womit Lee und ihre Geschwister auch aufgewachsen sind, mit der Religion und mit dem Judentum als Teil ihrer Kindheit. Es wurde Jiddisch gesprochen zu Hause, Hebräisch, Russisch und dann natürlich auch Englisch, damit man sich ein bisschen assimiliert.
Und Lee war ja eigentlich schon seit ihrer Kindheit einfach total kunstinteressiert. Ich glaube, das war wirklich einfach so ihr Hobby, ihr Ding. Sie wusste auch irgendwie, ich will was mit Kunst machen, glaube ich. Und das zeigt ja auch, dass ihre Eltern sie eigentlich ganz gut unterstützt haben, weil sie nämlich extra auf eine Highschool geschickt wurde oder gehen konnte, die einen Kunstschwerpunkt hatte. Es war die Washington Irving High School for Girls. Das fand ich dann auch wieder interessant, dass es eine Mädchen-Highschool ist, die den Kunstschwerpunkt hat. Das ist ein bisschen Stereotyp. Aber good for her, dass sie da hingehen konnte. Allerdings, und das fand ich ein bisschen iconic, hätte sie ihren Abschluss fast nicht geschafft, weil ihre Kunstnote so schlecht war.
Ja, also es klingt auch immer wieder durch in den zahlreichen Quellen, dass sie ziemlich unangepasst war und sehr viel hinterfragt hat und immer wieder durch ihr ganzes Leben so ein bisschen aufgefallen ist als, naja, also so ein bisschen Querkopf irgendwie, hat die Sachen nicht einfach so hingenommen, hat sich in dieser Zeit ja auch sehr stark mit ihrer Religion auseinandergesetzt und damit letztendlich ja auch gebrochen. Also sie hat sich ja eigentlich am Ende gar nicht mehr als religiös bezeichnet und sie hat auch die Rolle der Frau zum Beispiel in der Gesellschaft sehr kritisch betrachtet, auch schon sehr früh, und dass sie eben auch sagt, sie möchte Künstlerin werden in so jungen Jahren. Das sind ja alles Merkmale einer selbstdenkenden, kritischen Person, und ich glaube, das ist halt öfter nicht so super gut angekommen. Und in dieser Zeit ist es eben auch, wo sie ihren Namen ändert. Also zuerst nennt sie sich Lenore statt Lena, und später hat sie noch ein S aus ihrem Nachnamen gestrichen und sich dann Lee Krasner genannt. Also auch so diese Art von sich selbst inszenieren und sich selbst so formen, wie man möchte, nach den eigenen Vorstellungen. Das sind ja total, meiner Meinung nach, positive Eigenschaften, aber natürlich so, wird so ein bisschen komisch beäugt.
Zumal ja auch die Frage ist, was stand so auf dem Schulcurriculum in den 1920er Jahren an einer Mädchenhochschule?
Ja.
Die werden wahrscheinlich nicht so viel über zeitgenössische KünstlerInnen gesprochen haben, sondern die werden sehr viel dann eher in der Kunstgeschichte rumgedümpelt sein und sich sehr so mit, in Anführungszeichen, klassischer Kunst, also da war Abstraktion noch kein großes Thema, und werden sich da eher so mit der, ja genau, mit den großen Künstlern der Vergangenheit beschäftigt haben. Und ich glaube, für Lee Krasner war einfach Abstraktion und wie kann man Kunst neu denken, war einfach schon immer ein Interesse für sie. Also zum Beispiel hat sie selber auch gesagt, als 1929 das MoMA in New York eröffnet hat, dass sie das krass beeinflusst hat, weil dort sehr viel postimpressionistische Werke gezeigt wurden, wie zum Beispiel Paul Gauguin oder Vincent van Gogh oder Sorade, diese pointillistischen Bilder, die nur, kennt ihr bestimmt auch, die wirklich nur aus Punkten gemalt sind, fast wie so Pixelart gesehen hat und wirklich die kräftigen Farben, diese starke geometrische Form auch, die man da immer wieder drin findet, das hat sie total, also das fand sie total gut und da hat sie sich, glaube ich, auch drin gesehen.
Ja, also ich meine, was ist das auch für eine crazy Vorstellung, dass was eins, also heutzutage so eins der ikonischsten Museen der Welt ist, dann einfach neu eröffnet und du wirst einfach mit so Kunst konfrontiert, die du vorher noch nie auf diese Art und Weise gesehen hast. Also das, was, ja, womit sie quasi angefangen hat zu lernen, waren ja wirklich sehr naturgetreue Abbildungen und dann ins Museum zu gehen und zu sehen, wow, es gibt noch so viel mehr. Das muss unglaublich inspirierend gewesen sein. Also ich kann es mir nur so vorstellen. Und sie hatte aber zum Glück auch immer wieder Leute, die sie unterstützt haben bei ihren kreativen Auswüchsen. Also sie ist dann, nachdem sie an der Washington Irving High studiert hat, ist sie an die Women's Art School gegangen. Da war sie 3 Jahre lang, 26 bis 29. Und dort hatte sie auch einen Lehrer, der gesagt hat, so naturgetreue Abbildung, das ist mir alles gar nicht so wichtig. Mir kommt es auf die Technik an. Das war Victor Simon Perard. Und Lee Krasner hat also quasi perfekt angefangen zu kopieren, wie er gemalt hat oder wie sein Stil war. So gut, dass er sie schließlich angestellt hat und sie Zeichnungen anfertigen konnte für Lehrbücher. Also sie hat sich total so in dieses Technische reingefuchst und das kam irgendwie gut an. Und in dieser Zeit hat sie eben auch viele KünstlerInnen Freundschaften geschlossen. Sie haben zusammen ein Atelier auch in New York City sich eingerichtet. Und es war so ein bisschen so, naja, diese New Yorker Bohème, könnte man vielleicht sagen, der 20er Jahre, wo man sich irgendwie in so Zirkeln zusammengetan hat und wichtige Netzwerke geschlossen hat für später.
Ja, das fand ich irgendwie super, super krass, einfach diese krasse Vernetzung und dass man wie so Salons und Diskussionsrunden hatte und auch darüber diskutiert hat, wie kann Kunst aussehen. Also, dass man nicht nur so im stillen Kämmerlein für sich irgendwie gearbeitet hat, wie man sich so ein Künstlerinnenleben halt oft vorstellt, ne? Dass man so alleine im Atelier mit seiner Schürze und seiner Palette steht, sondern dass eben auch dieser Austausch total intensiv war und sie da wirklich viele dann später auch bedeutende Leute kennengelernt hat und sich so ein Netzwerk aufgebaut hat. Und gerade dieses Netzwerk ist dann ja später, werden wir auch noch drüber sprechen, an vielen Punkten in ihrem Leben sehr hilfreich oder vielleicht dann auch nicht so hilfreich. Sie studiert auf jeden Fall dann ab 1930 quasi moderne Kunst. Später dann auch bei einem Künstler, der aus Deutschland emigriert war, ein abstrakter Künstler, Hans Hoffmann, der sie auch sehr geprägt hat und der auch super einflussreich war und viele später dann bekannte Künstler haben bei ihm studiert. Und durch die Lehre bei ihm hat sie eben einen kubistischen Stil entwickelt. Also Kubismus ist jetzt das bekannteste Beispiel, Picasso. Also dieses Auflösen von bildlichen Darstellungen in ihre geometrischen Formen, könnte man sagen, und Versuch, etwas auf einer zweidimensionalen Fläche dreidimensional darzustellen. Sie arbeitete da auch meist noch vom menschlichen Modell aus, also hat Objekte gezeichnet. Es ging da noch nicht so doll ins Abstrakte. Und ein Zitat, was dieser Hans Hoffmann zu ihr gesagt hat, das wird ganz oft im Zusammenhang mit ihr wieder aufgeführt. Und das hat sie auch in Interviews selber noch oft gesagt. Und das ist schon so, da könnte man schon wieder im Kreis schreien. Und zwar, Hoffmann war wohl ein sehr pessimistischer oder negativer Mensch. Also ja, er war halt deutsch auch, ne? Also einfach grumpy. Und er hat wohl ihr erstes Kompliment ihr eines Tages gegeben. Und das Kompliment war folgendermaßen: "This is so good, you would never know it was done by a woman." Also das ist so gut, was ihr gerade geschaffen wurde. Man wird nie drauf kommen, dass das eine Frau gemacht hat.
Ja, sympathisch.
Was ist denn das für ein Kompliment?
Sympathisch.
Das ist wirklich backhanded, ey.
Why would a man be there? No, it's actually pissing me off. Oh my God, it pisses me off. Why would a man be there? Why would a man be there?
Ja, das ist, glaube ich, sehr bezeichnend für die damalige Zeit. Also wie mit Kunst von Frauen umgegangen wurde. Es ist wahrscheinlich gar nicht so unüblich gewesen, aber sie hat sich auch immer wieder daran erinnert und das dann auch später öfter mal erwähnt. Also es muss sie sehr getroffen haben. Und generell waren so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, glaube ich, echt eine krasse, turbulente Zeit für sie. Also auf der einen Seite kommt sie mit einem Kommilitonen von sich zusammen. Das ist Igor Pantuhov, auch russischer Einwanderer. Und er war ebenfalls Anhänger der modernen Malerei. Und da kommen sie zusammen immer weiter auch in so diese europäischen Künstlerzirkel. Also sie gehen auf Partys, auf gesellschaftliche Empfänge. Sie kleidet sich auch ein bisschen extravaganter. Und man versucht so, sich zusammen so ein bisschen in dieser New Yorker Kunstszene zu etablieren. Aber Pantuhov war Alkoholiker, hat sie häufig betrogen und sie sehr schlecht behandelt. Und das ist etwas, was sie ihm immer wieder verziehen hat. Und ja, also sie war mehrere Jahre mit ihm zusammen und vielleicht war es auch so ein bisschen leider ihr, in Anführungszeichen, Beuteschema. Also das ist ja doch etwas, was sich dann später in ihrem Leben wiederholt hat, die extrem schlechte Behandlung durch ihre Partner. Ja, genau, also es läuft irgendwie privat und beruflich so so semi-gut. Es gibt einen Brand Anfang der 30er Jahre in ihrem Elternhaus. Ganz viele ihrer Arbeiten und Werke werden zerstört und gehen verloren. Und das ist natürlich auch gerade für die Forschung super scheiße, sage ich jetzt mal ganz offen. Weil also viel daran ja auch hergeleitet wird, wie jemand am Anfang gearbeitet hat, wie die Entwicklung gewesen ist und so weiter und so fort. Und dann ist die wirtschaftliche Lage natürlich sehr schlecht, also es ist die Zeit der großen Depression. Lee Krasner muss die National Academy of Design verlassen, weil es einfach nicht mehr geht. Sie kann sich die Studiengebühren nicht mehr leisten und besucht daraufhin kostenlose Kurse an unterschiedlichen City Colleges, wo sie weiter als Künstlerin praktizieren kann. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig und sie entschließt sich deswegen, eine Lehrerinnenausbildung zu machen. Sie hat nebenbei gekellnert im Greenwich Village, also so der Klassiker, wie man sich eigentlich so das Leben einer Künstlerin in den 30ern vorstellt, aber es war kein Zuckerschlecken und es ist gleichzeitig vielleicht eine produktive Zeit, sie arbeitet viel, sie lernt viele wichtige Leute kennen, KünstlerInnen, Literaten und so weiter, aber es ist durchaus nicht einfach. Und als sie dann Mitte der 30er Jahre ihre Ausbildung zur Lehrerin abschließt, weiß sie eigentlich schon, dass sie keine Lehrerin werden möchte. Also sie hat direkt gemerkt, so, es ist nicht mein Ding. Ich möchte als freie Künstlerin praktizieren und das ist nicht meine Sache. Es gibt so eine Art Arbeitsbeschaffungsprogramm, das finde ich ganz interessant, in den späten 30ern, Anfang der 40er Jahre, wo sie teilnimmt. Das war im Zuge dieses New Deals der USA und da wird sie so ein bisschen gefördert und kann eigene Werke konzipieren, also erst anderer Leute Ideen umsetzen und dann auch eigene Sachen konzipieren.
Das fand ich voll spannend, weil ich hatte davon noch nie gehört, von diesem sogenannten Federal Art Project. Das wurde 1935 ins Leben gerufen, um wirklich arbeitslose KünstlerInnen zu unterstützen im Endeffekt. Und es wurden in ganz USA 10.000 KünstlerInnen ungefähr angestellt, also HandwerkerInnen, MalerInnen, BildhauerInnen, GrafikerInnen und so weiter, um Kunst zu produzieren für den öffentlichen Raum oder für kommunale Gebäude. Und es gab auch keine Vorgaben, was das für Kunst sein musste. Also es war jetzt keine Propaganda in dem Sinne, sondern es war wirklich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und es gab eben Kunstproduktion, Kunstlehre, hätte sie auch machen können, aber sie war in der Produktion, und Kunstrecherche. Und in dieser Zeit wurde dadurch auch so ein Katalog amerikanischer Kunst erschaffen, zum Beispiel in diesem Kunstrecherche-Department, was super spannend ist. Und dadurch sind im ganzen Land mehr als 100 Kunstzentren entstanden, in denen dokumentiert wurde, in denen unterrichtet wurde. Also es gab Kunstbildung quasi auf so einem ganz niedrigschwelligen Niveau für die Bevölkerung. Und in dieser Zeit wurden mehr als 400.000 Kunstwerke geschaffen. Und das ist irgendwie, dass einfach eine Regierung Geld ausgibt für so ein Projekt, ist heute ehrlich gesagt unvorstellbar, finde ich. Also
ja, vor allem in der Zeit der absoluten Krise. Wild. Ja, total. Ja. Das kennen wir hier nicht.
Und sie hat halt, also sie hatte damals schon eigentlich das Ziel, so abstrakte Wandbilder. Sie war ja in dieser Mural Department, also die Wandbilder im Endeffekt gestaltet haben. Aber abstrakte, das war abstrakte Kunst einfach noch kein Thema oder das war jetzt nicht so bekannt, dass man das für so ein Wandbild genutzt hätte. Und tatsächlich hat sie dann aber einen Entwurf quasi an den Mann gebracht, und zwar an einem Radiosender. Aber da die USA da in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, kam dann auf einmal die Ansage, sämtliche Kunst, die produziert wird für den öffentlichen Raum, muss einen Propagandazweck haben. Und damit war ihr abstraktes Werk dann wieder vom Tisch. Also sie hat den großen Traum, wo sie jahrelang noch hingearbeitet hat, ihr Wandbild daran zu bekommen, dann ganz schnell leider wieder verloren, weil der Zweite Weltkrieg, wie bei so vielen Sachen, Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Ja, ja. In dieser Zeit lernt sie wahrscheinlich auch Jackson Pollock kennen. Sie trennt sich von ihrem bisherigen Freund Pantuhoff, der einfach nach Florida zieht, ohne sie mitzunehmen. Und gut. Die Geschichte besagt, dass sie an einer gemeinsamen Ausstellung teilgenommen haben. Also es gab den Kurator John Graham. Und der hat eine Ausstellung geplant von so einer Gegenüberstellung von Künstlern. Also die Ausstellung hieß American and French Paintings. Und das hat man in dieser Zeit total häufig gemacht. Also heutzutage kommt uns das so ein bisschen komisch vor, finde ich immer. Wenn man sagt, ja, dann hat man einfach, keine Ahnung, abstrakte Künstler aus Deutschland genommen und aus Frankreich. Und dann hat man die so gegenübergestellt und verglichen quasi. Aber damals war das so total typische Praxis, dass man einfach gesagt hat, ja, so was gefällt euch besser, so in der Art. Das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Aber damals war das eben so ein Ding und man hat eben amerikanische und französische ExpressionistInnen genommen und gezeigt. Und sowohl Lee Kressner als auch Jackson Pollock, also auch US-amerikanischer Maler, ein bisschen jünger als sie und auch expressionistisch arbeitend, waren Teil dieser Ausstellung. Und er war einer der wenigen Künstler, den sie noch nicht kannte. Also sie hat auf diese Liste geguckt, auf die Teilnehmerliste und dachte sich, okay, der Name sagt mir gar nichts. Den besuche ich mal in seinem Atelier. Und dann haben sie sich ein bisschen häufiger gesehen, in ihren gegenseitigen Ateliers besucht und sind dann in dieser Zeit, also Mitte der 30er, Ende der 30er Jahre, auch ein Paar geworden.
Und ich finde es irgendwie so lustig dafür, dass später sie so als Pollocks Frau bekannt ist und nicht als Lee Kressner, die abstrakte Expressionistin, dass sie ihn kennengelernt hat, weil sie ihn nicht kannte, so als einen der wenigen.
Ja, das ist so voll.
Ein bisschen iconic auch. Vor allem, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie so super gut vernetzt war und eigentlich in der Szene so bekannt war und viele kannte, aber diesen komischen Dude kannte sie nicht. Und sie ist ja zum Beispiel auch 1940 der American Abstract Artists Gruppe beigetreten, AAA genannt. Die hatten sich 1936 gegründet, das fand ich voll spannend, weil in dem Jahr das MoMA eine Ausstellung zu kubistischer und abstrakter zeitgenössischer Kunst gezeigt hat. Da wurden aber ausschließlich europäische KünstlerInnen gezeigt. Wild.
Ja.
Und dann haben sich halt die New Yorker KünstlerInnen gedacht, so wie kann das denn sein? Hier sind doch Leute vor Ort, die abstrakte Kunst oder kubistische Kunst machen und haben eben diese American Abstract Artists gegründet, um ihre Kunst und eben auch dieses Genre der amerikanischen Kunst quasi publik zu machen. Die haben selber Ausstellungen organisiert, haben Schriften rausgegeben, haben Diskussionsrunden veranstaltet. Und die hatten, das fand ich auch ganz interessant, 39 Gründungsmitglieder, wovon 8 Frauen waren, was ich für die Zeit eigentlich echt viel fand. Das bekannteste Gründungsmitglied übrigens ist Josef Albers. Aufmerksame Copycats-HörerInnen werden da jetzt pling aufhorchen. Denn über Josef Albers haben wir in der Folge über Carrie Van Beamer und die Farbtheorie schon mal gesprochen.
Interessanterweise auch eine der erfolgreichsten Folgen. Also ich habe nämlich vorhin mal in unsere Statistiken geguckt und war ganz überrascht, dass ausgerechnet die Folge zur Farbtheorie ultra viel angehört wurde. Also falls ihr das verpasst
habt. People are craving
tut es. Ja, genau, genau. Nein, also ja, das sind verhältnismäßig viele Frauen gewesen, das stimmt. Und Pollock war auch Mitglied und sie war auch Mitglied, richtig?
Genau, also sie ist 40 eingetreten. Ich konnte nicht rausfinden, wann Pollock eingetreten ist. Wahrscheinlich wäre er gleichzeitig mit ihr oder vor ihr schon drinnen gewesen, hätte sie ihn ja wahrscheinlich gekannt aus den Runden, außer er war Mitglied und ist nie aufgetaucht, kann ja auch sein. Genau, aber auf jeden Fall, sie waren später beide Mitglied und tatsächlich besteht diese Gruppe auch heute noch. Also die agieren noch bis heute und die präsentieren auch heute noch neue Mitglieder und so. Total interessant.
Ja, ja, und das, also das wird auch immer wieder erwähnt, dass ganz viele Künstler Beziehungen dann durch sie entstanden sind. Also sie hat Pollock dann auch vielen Leuten vorgestellt, wichtigen Leuten, die sie schon kannte. Also sie kannte, sie war ja einfach super gut vernetzt, haben wir ja schon gesagt. Und sie hat dann Pollock wichtigen Vertretern auch vorgestellt, Kontakte geknüpft. Sie hat auch selbst gesagt, dass sie die drei Künstler, die sie am meisten beeinflusst hätten in ihrem Leben, wären Matisse gewesen, Picasso und Pollock. Also sie hat so voll die Pressearbeit irgendwie übernommen für ihren neuen Freund, was ich echt krass finde. Also sich so ein bisschen dem Leben als Managerin verschrieben. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn du selbst sehr ähnlich arbeitest oder einen ähnlichen Job hast, zu gucken, wie balanciert man das jetzt aus? Wie wichtig ist mir meine eigene Karriere? Sehe ich meinen Partner als Konkurrenten? Sehe ich ihn als Kollegen? Wie auch immer. Also ich finde das generell eine sehr schwierige Frage. Und ich finde das krass, dass sie sehr stark da bei ihm so die Führung übernommen hat und gesagt hat, dich pushe ich jetzt hardcore, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sie all diese Energie, die sie in den Folgejahren in ihn gesteckt hat, auf sich bezogen hätte, dann sähe die Sache heute ganz schön anders aus.
Und das ist ja auch ein Thema, das wir schon öfter besprochen haben und das total schwierig ist, gerade bei so Paaren, wo die Frau was entdeckt oder entwickelt oder geschaffen hat und der Mann eben auch das Gleiche gemacht hat, dass es dann oft ihm halt zugeschrieben wurde oder die Frau ihn stärker unterstützt hat und sich auch nicht unbedingt aufgebäumt hat, wenn dann ihm was zugeschrieben wurde. Und es ist halt einfach schwer, so Autorenschaft da auch auseinander zu dröseln. Weil natürlich, wenn du ein Ehepaar bist und ihr seid beide KünstlerInnen, dann sprecht ihr natürlich auch viel über eure Arbeit und über eure Herangehensweisen. Das ist ja ein steter Austausch, den man hat. Und Ideen werden dann ja auch zusammen entwickelt. Also eigentlich kann man es dann oft gar keiner von beiden Personen zuschreiben oder im Nachhinein irgendwie rausfinden, wer hatte jetzt zuallererst die zündende Idee. Und das ist dann immer so ein bisschen das Problem in der Aufarbeitung. Was auf jeden Fall der Fall ist, als die beiden zusammenkommen, da macht Pollock noch nicht diese Action- oder Action-Paintings, macht er aber nicht diese Drip-Paintings, für die er heute bekannt ist. Das kam tatsächlich erst ein bisschen später. Die beiden haben auf jeden Fall ein paar Jahre später dann geheiratet, 1945, und sind, wie man es so schön macht, hinaus aufs Land gezogen.
Ja, das war vielleicht auch so ein bisschen so ein rettender Anker oder so ein wirklich ein wichtiger Cut, der dann nötig war, weil du hast es ja auch gerade schon gesagt, man beeinflusst sich sehr stark gegenseitig und Anfang der 40er Jahre war wirklich so ein bisschen eine Schaffenskrise auch für Lee Krasner, vielleicht durch Pollocks Arbeiten, vielleicht weil sie so fixiert auch darauf war, ihm irgendwelche Ausstellungen zu beschaffen und irgendwelche Arbeitsmöglichkeiten. Also man weiß, dass sie wirklich auch für ihn verhandelt hat und so und Ausstellungen für ihn organisiert hat. Und dadurch sind ihre eigenen Arbeiten total hinten angestellt gewesen. Also sie hat den Kubismus in dieser Zeit so ein bisschen hinter sich gelassen, aber sie hat super wenig produziert. Und hauptsächlich entstanden in dieser Zeit sind diese sogenannten Gray Slabs, was ich auch einen super coolen Namen finde. Also letztendlich ist es aber genau das. Es sind so Leinwände, die sie ganz häufig übermalt hat und wo aber, was da einfach nur so graue Massen letztendlich sind. Also so eine ganz dichte Pigmentschicht und so foggy und man kann richtig sehen, so wie es so arbeitet irgendwie. Aber es sind sehr, ja, fast schon monochrome Arbeiten und es tritt nicht so richtig eine Message hervor und man kann sehen, dass da irgendwie nicht so viel passiert ist. Und ich nehme mal an, oder ich könnte mir vorstellen, dass wir ziehen jetzt aus der Stadt weg und wir machen nochmal einen Neuanfang, ganz wichtig gewesen ist und für diesen Umzug, zumal auch Pollock starker Alkoholiker gewesen ist, starke Depressionen hatte und Kressner nicht nur mit seinem beruflichen Erfolg zu tun hatte, sondern dann irgendwie sich auch verantwortlich gefühlt hat dafür, dass es ihm mental gut geht und ihn da auch irgendwie auf eine richtige Schiene zu bringen. Also eigentlich krass, wie viel diese Frau alles nebenbei gemacht hat, dass sie da überhaupt noch künstlerisch tätig war, ist ein Wunder.
Ja, kein Wunder, dass sie da so depressive, graue Platten gemalt hat. Also was rüberkommt, ist dann wahrscheinlich die Emotion, die hätte ich dann vielleicht auch endlich mal gefühlt, die da mit reingeflossen ist, nämlich sad einfach. Aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, der heute immer wieder in so gleichgeschlechtlichen Beziehungen kritisiert wird. Nicht nur, dass Frauen mehr Care-Arbeit machen, auch mehr emotionale Arbeit, sondern auch dieses Organisieren viel mehr machen. Also eigentlich ist es ja darum, so Geschenke und wer organisiert, dass die Kinder vom Sport abgeholt werden und sonst was. Und da ist halt wirklich, dass sie sein Management auch noch nebenbei macht. So, ne? Und ihm irgendwie Ausstellungsmöglichkeiten organisiert, wofür man ja eigentlich sonst ein Büro hat oder so oder halt seine Ehefrau. Und ich fand das dann auch so bezeichnend in ihrem neuen Haus da in den Hamptons, wie so deren Arbeitsräume sind, weil sie hat ein Gästezimmer im Endeffekt, also ein normales Zimmer im Haus, wo sie halt malt, was sie natürlich räumlich dann auch ein bisschen einschränkt in den Formaten und der Art des Malens, die sie ausüben kann. Und Pollock hat da seine große Scheune in den Hamptons, wo er sich künstlerisch so richtig austoben kann. Und das macht er auch, weil er dann nämlich anfängt, diese Drip-Paintings, über die wir schon gesprochen haben, oder diese Action-Paintings zu machen, wo er eben, es ist ja auch fotografisch und filmisch festgehalten, gerne auch mal oberkörperfrei, dann steht und mit seinen Pinseln um sich schmeißt und wirklich Farbe auf eine überdimensional große Leinwand klatscht. So, und diese Glauben, dass Pollock, der Meister und auch der Erfinder dieser Art der Kunst ist, hat sich eigentlich bis heute so im Allgemeinwissen ganz gut gehalten. Dem ist aber gar nicht so, sonst würden wir ja bei Copycats nicht drüber sprechen. Und zwar hat es tatsächlich eine andere Künstlerin schon ein paar Jahre vor ihm gemacht und das ist Janet Sobel, die, das finde ich ganz interessant, auch so ein paar Parallelen in ihrer Vita zu Lee Kressner hat. Die wurde nämlich 1893 auch in der heutigen Ukraine geboren, in eine jüdische Familie und ihr Vater wurde während eines russischen Pogroms ermordet, woraufhin ihre Familie in die USA emigriert ist 1908 nach Brooklyn. Also auch da in der Gegend kennt man schon ein bisschen aus. Die hat dann eben einen anderen ukrainischen Immigranten geheiratet, Max Nobel, und 5 Kinder mit ihm bekommen. Und beginnt dann relativ spät erst zu malen, 1937 mit 44 Jahren, fing sie an, bei sich zu Hause figurative und auch abstrakte Werke zu schaffen. Und das ist schon mal ein sehr spannender Punkt, so in der Geschichtsschreibung, wie man heute über Janet Sobel schreibt. Da heißt es nämlich nicht, sie hat ganz oft, das heißt nicht, sie hat angefangen mit 44 zu malen, sondern sie hat angefangen zu malen, als sie schon Großmutter war. Und das finde ich so krass, weil es ein komplett anderes Bild vermittelt von so einer schrulligen Alten, die so als Hobby noch mal ein bisschen pinselt, wo die Kinder aus dem Haus sind. Aber das ist einfach eine Frau, die mitten im Leben steht und ja durchaus noch Zeit hat, um sich da auch eine Karriere aufzubauen mit 44. Da ist ja das Leben noch nicht zu Ende, ne? Naja, ihr erwachsener Sohn studierte zu der Zeit Kunst und hatte dadurch nämlich auch Connections mit vor allem mehreren emigrierten Künstlern, wie zum Beispiel Max Ernst oder André Breton, denen er die Werke seiner Mutter gezeigt hat und die eigentlich ziemlich begeistert davon waren. Und so hatte sie dann 1944 ihre erste eigene Ausstellung in einer Galerie in New York, bei der Peggy Guggenheim auf sie aufmerksam geworden ist, die ja wirklich als Mäzenin und Ausstellungsmacherin und was auch immer ganz viele, vor allem auch Künstlerinnen gefördert hat. Also Peggy Guggenheim kann man ja auch nochmal lobend erwähnen hier.
Ja, Peggy Guggenheim hat ja tatsächlich auch dafür gesorgt, dass Pollock und Kressner dieses Haus auf Long Island überhaupt bekommen haben. Denn die hat ja ein Darlehen den beiden gegeben. Und nur durch sie haben sie dieses alte, auch ein bisschen runtergekommene Haus gekriegt. Also die hatte, das war so ein bisschen die Strippenzieherin der Künstlerinnenschaft. Falls ihr sie nicht kennt, auch eine sehr spannende Biografie. Also das nochmal zu dem. Und ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Aber ja, Guggenheim auf jeden Fall auch da krass vernetzt und einfach Influencerin in der Kunstszene. Genau, und Guggenheim hat sie dann im folgenden Jahr auch nochmal in einer anderen Ausstellung zu Künstlerinnen quasi ausgestellt. Und dadurch hat Janet Sobel so eine richtige Bekanntheit in der New Yorker Kunstszene bekommen. Also gerade ab 1943 ging es bei ihr so richtig rund. Sie wurde super viel ausgestellt, auch von der Kritik besprochen. Nicht unbedingt immer gut, das ist eine ziemlich dreiste Nummer. Aber erstmal kurz zu Ende zu Pollock. Sie hat 1945 ein Werk erschaffen, das heißt Milky Way, also Milchstraße. Und was so ihr ganz eigener Style irgendwie war. Und das hat sie hergestellt, indem sie Emaillefarbe auf eine Leinwand gegossen hat und die dann die Leinwand bewegt hat. Dadurch ist das verlaufen oder auch gepustet hat. Und dadurch hat sie so eine ganz, wie sagt man, iridescente Oberfläche geschaffen. Also eine schimmernde, eine marmorartige, irisierend.
Ja.
Eine irisierende Oberfläche hat sie geschafft. Also so eine marmorartige, glänzende, changierende Oberfläche. Schön. Und dieses Bild hat Jackson Pollock in einer Ausstellung gesehen und hat wohl auch gegenüber seinem Kunstkritiker-Freund Clemens Greenberg geäußert, dass ihn das Bild durchaus beeinflusst hat. Das war eben 1945. Naja, und dann zieht er raus aufs Land, hat seine große Scheune und fängt eben auch damit an, Farben so über die Leinwand zu verteilen, laufen zu lassen, zu spritzen. Also sie hat ihn wirklich massiv beeinflusst. Er hat es zwar auch erwähnt, dass sie ihn beeinflusst hat, so in einem Nebensatz, aber das merkt man eben auch schon dann in der Kunstkritik, wie unterschiedlich über einen studierten Künstler und über eine selbstgelernte Künstlerin, die eine Frau ist und vielleicht auch ein bisschen älter schreibt. Und zwar einerseits hat ein Philosoph, John Dewey, in einem Ausstellungskatalog über ihr Werk geschrieben: Ihr Werk ist vollkommen frei von Ideenreichtum, Verlegenheit und Anmaßung. Man kann sich vorstellen, dass ihre Formen und Farben zu einem ungewöhnlichen Maße ihrem Unterbewusstsein entspringen, das durch reiche, sensible Eindrücke aus der Natur gespeist wird. Eindrücke, die so in Form und Farbe glücklich vereint werden. Es klingt wie ein Kompliment, aber anfangs zu sagen, ist halt vollkommen frei von Ideenreichtum und irgendwie, also ist eigentlich ein heftiger Diss, war schon ein bisschen gemein. Und sie wurde halt, also dieser Kunstkritiker, der Pollock am Ende auch ein bisschen mit groß gemacht hat, Clemens Greenberg, hat eben auch über sie geschrieben, dass es zwar ganz spannend ist, was sie macht, aber sie war immer eine Hausfrau und sie wird auch immer eine Hausfrau bleiben.
Ja, also man muss sagen, Clement Greenberg ist so der Kunstkritiker in New York zu dieser Zeit. Was der sagt, ist quasi Gesetz. Kunstkritik hatte damals auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als das heutzutage hat, wo eigentlich kaum noch Sachen wirklich kritisch besprochen werden oder auseinandergenommen werden. Das war damals schon noch ein bisschen härteres Pflaster und da haben wirklich KritikerInnen gesagt, was ist gut und was ist schlecht. Und du hattest echt super viel Macht. Und genau, Clement Greenberg war so die Koryphäe. Und der hat besonders im Bereich abstrakter Expressionismus total das Sagen gehabt. Und ja, ich finde das auch krass. Also er hat später auch anerkannt, dass Sobel so eine Vorläuferin des abstrakten Expressionismus gewesen sei. Ich finde es schon krass, weil ich meine, was bedeutet das Vorläuferin? Es war so ein bisschen so der weibliche Versuch, da was Neues zu machen. So klingt das irgendwie auf mich. Also, und wie du schon gesagt hast, also das so mit diesem Hausfrau-Aspekt und die süße Oma, die hier irgendwie auch mal was versucht und so. Dann der Begriff des Primitiven im Zusammenhang mit dem Abstrakten ist sowieso nochmal eine eigene Hausnummer für sich, aber darüber müssen wir jetzt, können wir zu einem anderen Zeitpunkt mal sprechen. Aber also es ist immer sehr despektierlich, das fällt schon auf. Und gerade wenn so Pollock dann als so großes Genie und Erfinder und absoluter Supertyp da im Kontrast beschrieben wird, ist das schon sehr auffällig. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu meiner heutigen Kategorie, die ich anstrebe zu moderieren. Vielleicht füge ich die hier einfach mal ein. Was sagst du?
Ja, mach das mal. Dann kann ich mich da auch gleich anschließen, glaube ich.
Okay, let's go!
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Mein heutiges Shredded ist nämlich so ein bisschen der Begriff der Originalität. Das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, weil wir ja das die ganze Zeit eigentlich darüber sprechen, so ein bisschen, wer hat's geklaut, wer hat's zuerst gemacht und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das, ich habe gedacht, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es irgendwie quatschig ist, darüber zu sprechen, so wer hat das erste abstrakte Gemälde gemalt oder wer hat als erstes dieses Drip Painting gemacht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand ganz anderes, also niemand von diesen beiden Leuten, die erste Person gewesen ist oder von diesen drei Leuten, die ein abstraktes Gemälde gemalt hat. Weil, also es, ich runtergebrochen, ich glaube, sowas wie Originalität gibt es nicht. Und es ist auch idiotisch, jemanden dafür so krass abzufeiern. Und ich glaube, das ist eigentlich mein großer Shredded oder mein großer Kritikpunkt, dass man Menschen für das erste Mal, dass irgendwas gemacht wurde, so krass hyped, weil es eben aus so unterschiedlichen Eindrücken und Inspirationen und so weiter entsteht und nicht einfach so aus dem luftleeren Raum, sondern man hat halt immer vorher Sachen gesehen, die einen daran erinnern. Deswegen sind irgendwie alle Sachen, die Pollock vorher gesehen hat, wahrscheinlich Vorläufer des Drip Paintings oder so. Und was ich kritisiere, ist quasi eigentlich eher, dass es irgendwie so viele Typen sind, die für so banale Sachen so krass gehypt und abgefeiert werden, dass man irgendwie deren Namen kennt und keinen anderen. Es ist wahrscheinlich utopisch zu sagen, hört auf, Menschen für ihre vermeintlichen Originale zu feiern, aber dass man sich halt irgendwie immer wieder klar macht, das wäre so ein bisschen mein Ding, dass das irgendwie, dass es halt sowas nicht gibt, der Erfinder des oder einer Stilrichtung vor allem. Das ist halt irgendwie Quatsch. Ist so ein bisschen durchgekommen, was ich damit meine.
Ja, voll. Also ich finde es vor allem, ist mir jetzt gerade noch mal so aufgefallen, so ultra ironisch, weil ich glaube auch schon in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, 40er, 50er Jahren, war es so, dass Männer nicht unbedingt, das sozial nicht unbedingt gewünscht war, dass Männer ihre Emotionen irgendwie zeigen oder mitteilen oder über ihre Emotionen sprechen, sondern gerade mit so traumatisierten Kriegsrückkehrern und so, da sollte man halt einfach irgendwie stark sein und bloß nicht irgendwie Emotionen und Gefühle zeigen, vor allem keine schwachen. Und dann kommt halt diese Kunstrichtung auf, die sagt, ich will Emotionen vermitteln. Wobei dann auch die Frage ist, was für eine Emotion man mit so einem Action-Painting, wo so wirklich mit viel Schmackes Farbe auf eine riesige Leinwand gepfeffert wird, oberkörperfrei mit einer Fluppe im Maul und einem Whiskyglas in der Hand, was für Emotionen das dann eben sind, die da mitgeteilt werden, außer Aggressionen. Das war der eine Punkt. Aber Pollock hat halt auch wirklich so, ist glaube ich so einer der frühen Künstler, der es geschafft hat, sich zu so einer krassen Marke auch zu stilisieren. Ne? Ja. Und dadurch, da kommen wir dann nämlich zum Punkt aus dem Intro, die Frage, wer schreibt Geschichte und warum ist es wichtig, wer Geschichte schreibt? Wenn das einfach die Leute sind, die die größte Zielgruppe haben, weil es ein super bekannter Kunstkritiker ist in New York, ja, den alle lesen, der irgendwie Kolumnen schreibt für die Zeitung und jeder kennt den Namen, natürlich wird dem eher geglaubt, wenn er schreibt, Pollock war der Erste und ist irgendwie, er hat ja gesagt, gut, es gab da die zwei anderen mal, aber als Pollock sein erstes Action-Drip-Painting gemacht hat, das war direkt besser, hat er auch geschrieben, als alles, was Sobel gemacht hat. Also hat ihn so zu so einem Genie stilisiert. Und natürlich hat jetzt irgendeine, sag ich mal, eine kleine Reporterin von so einer Stadtteil-Gazette da irgendwie geschrieben, Sobel ist die Erfinderin des Drip-Paintings. Das hat ja eine viel kleinere Zielgruppe. Also die Frage ist immer, wer hat überhaupt die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben? Und wir wissen auch so, Geschichte schreibt der Gewinner. Das heißt nicht, dass es wahr sein muss.
Ja.
Und dadurch ist es halt auch, ja, also haben andere Leute, die vielleicht eh marginalisiert sind oder aus unbekannteren Communities oder gar nicht dieses Sprachrohr haben, haben gar nicht die Möglichkeit, jemals in der Gesellschaft für sich einzufordern, ich bin die erste Person, die das gemacht hat.
Und das ist ein Problem. Total. Danke, dass du das nochmal in Schlau gesagt hast, was ich hier vor mich hingebrabbelt habe. Aber ich habe gehört, du hast auch noch einen Shredded.
Ich habe auch noch einen Shredded, da sind wir jetzt aber in der Jetztzeit. Ich Social Media Maus mal wieder. Und zwar, ich finde das gerade, wenn man mal so googelt, irgendwie Events, Team Berlin, wenn du mal wieder hier irgendwie für die Weihnachtsfeier fürs Büro organisieren sollst, was ihr zusammen macht oder so. Dann kommt man bitte so nicht oft auf so, bitte, ich will gar nichts machen mit denen. Nein. Kommt man so oft auf so Paint Events, wo man aber noch nicht mal selber malt, das gibt's ja auch, dieses Sip Wine oder wie heißt das, Sip and Paint oder so, wo man halt ein Gläschen Wein trinkt und ein Bild nachmalt. Ja. Es gibt aber auch super viele Drip Paint- oder Action-Painting-Partys, wo du dich dann irgendwo einfindest und eben genau das machst, nämlich Farbe auf eine Leinwand trüffelst, aber dafür so viel Geld bezahlst. Es gibt ein Beispiel, das regt mich immer so auf. Es gibt so ein Michelin-Veggie-Restaurant in Berlin. Das Essen ist super geil und auch die Drinks ist halt arschteuer. Die bieten aber an, wenn die einmal im Monat Brunch anbieten, dass man vorher eben, also es ist dann Brunch and Action Painting Date. Das kostet 180 Euro dafür, dass du dich an den Tisch setzt, wo eine drehende Platte drauf ist und Acrylfarbe drauf splatterst. Und der Brunch ist noch nicht mal inbegriffen.
Oha.
Und ich frage mich wirklich dann, so diese ganze Sinn von Action Painting, man drückt Emotionen aus, man bewegt sich, man kann an dem Bild auch ablesen, vielleicht wie die Person sich bewegt hat, das ist was ganz Körperliches. Das verschwindet komplett dadurch, weil du sitzt an einem Tisch, trinkst Prosecco und hast eine Platte in der Mitte, die sich dreht, die macht die Action so. Und dann tröpfelst du da deine Farbe rauf und die Zentrifugalkraft verteilt das ein bisschen. Und das ist dann das Action-Painting, das kostet 180 Euro und da ist der Brunch für irgendwie 60 Euro noch nicht mehr mit drin. Mich macht das einfach böse, weil das Action-Painting ist doch wirklich was super low angesetzt ist, was man theoretisch überall, gehst du in den Hof, legst den Leinwand hin und dann kannst du das machen.
Aber auf der anderen Seite also ist es auch so, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Konterpart zu diesem Originalitätsaspekt. Also ich finde das witzig, weil ich stelle mir dann halt so lauter, Angestellte vor, die da ihre kleine Scheibe drehen und so ein bisschen was drüber splittern und dann anstoßen und das ist so genau das Gegenteil von dem, wie es sozusagen ursprünglich gedacht war. Und das wiederum finde ich aber dann irgendwie auch wieder lustig, dass es so extrem im Kapitalismus angekommen ist und so unemotional geworden ist oder so und vielleicht in jedem Wohnzimmer hängt, das finde ich dann wiederum fast schon gut, weil es dann diese Absurdität auch zeigt von wie sich sowas entwickeln kann und diese Diskussion von wer hat es zuerst gemacht und wer ist jetzt wirklich der Erfinder und bla bla bla. Und Pollock würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, würde er das sehen und das gefällt mir wiederum.
Ja, das stimmt, das gefällt mir auch. Das ist dann, dafür würde ich gerne, ich glaube, ich möchte doch lieber den Credit dafür klauen, wenn Pollock sich dafür im Grabe umdreht.
Okay, okay, gut. Wenn wir jetzt zurückkommen zu Lee Krasner, dann gibt es auf jeden Fall auch gute Nachrichten, denn sie schafft es, ihre Schaffenskrise so ein bisschen zu überwinden. Sie beginnt wieder mit ganz kleinen Formaten, auch interessant, also dass sie sagt, okay, wir fangen jetzt wieder klein an und das sind sehr abstrakte, interessante Arbeiten, die auch so ein bisschen mit dieser All-Over-Technik des Action-Paintings spielen. Und interessant ist auch, dass sie diese Tropftechnik ebenfalls verwendet, dass sie auch die Arbeiten auf den Boden legt, aber dass sie nicht im Bild steht, anders als ihr Ehemann, der so richtig ne, Teil des Bildes wird und überall um sich herum tropft, sondern sie steht quasi an der Außenseite der Leinwand, beugt sich drüber und arbeitet von außen. Also es sind eben immer auch kleine und feine Unterschiede in den unterschiedlichen Herangehensweisen. Und sie ist sehr fasziniert von Schriftsystemen, von Schriftzeichen, die sich immer wieder finden in ihren Arbeiten. Sie selbst nennt die Hieroglyphen und interessanterweise arbeitet sie auch von rechts nach links, was später dann häufiger so interpretiert wurde, dass es vielleicht etwas mit dem Hebräischen zu tun haben könnte, was sie ja sehr geprägt hat in ihrer Jugend. Aber das hat sie niemals confirmed oder bestätigt. Aber also so dieses ja, Schriftzeichen spielen ab da in ihren Arbeiten immer wieder eine Rolle. Ja, dieses sehr baufällige Haus ist natürlich ein Problem. Sie ist immer wieder gezwungen, ihr Atelier zu wechseln, weil es halt sehr kalt ist und sie nicht richtig arbeiten kann. Also ich sag nur, ein Zimmer für sich allein, während irgendwie Pollock da sich in der Scheune ausleben kann, ist sie so ein bisschen, naja, da wo halt Platz ist und da wo es warm genug ist, kann sie arbeiten. Aber sie ist dann doch in den folgenden Jahren sehr aktiv. Sie macht auch ganz, ganz tolle so Tische. Also sie ist ja sowieso mit so Mosaiken und sowas total von so Mosaiken fasziniert. Das sieht man auch in ihren Murals und in ihren Wandarbeiten. Und sie hat so ganz coole wagenradgroße Tische in dieser Zeit hergestellt. Aus Muscheln, aus Kieselsteinen, aus Scherben. Also total tolle Arbeiten entstehen da und auch sehr individuelle Arbeiten. Man muss aber sagen, im Vergleich zu Pollocks Karriere läuft es bei ihr jetzt, also es läuft gut, aber bei ihm ist es wirklich kometenhaft in der Zeit. Das Life Magazine betitelt ihn in diesen Jahren als größten lebenden amerikanischen Künstler, was unglaublich ist. Also das ist so, ich meine, krasser geht's nicht. Und sie wird auch erwähnt in diesem Beitrag. Allerdings wird sie als Mrs. Pollock bezeichnet und verbleibt so ein bisschen im Hintergrund, wird nicht auf ihre künstlerische Karriere eingegangen. Und sie hat auch in dieser Zeit begonnen, ihre Werke anders zu signieren, also nur mit ihren Initialen, LK zum Beispiel, auch vielleicht, um ihre Identität so ein bisschen zu verschleiern, dass nicht klar wird, dass es sich irgendwie um eine Künstlerin handelt, sondern um einen Künstler, weil es ihr natürlich auch bewusst war, was für einen unterschiedlichen Stand Künstlerinnen und Künstler haben zu dieser Zeit. Dazu später vielleicht auch noch mal mehr. Also sie hat auch Ausstellungen, gerade in den 50er Jahren, aber die Kritiken sind auch positiv. Aber sie hat sehr, sehr, sehr viele Selbstzweifel. Das berichtet sie auch selbst. Sie legt sich eigentlich ihr ganzes Leben lang nie auf so einen Stil fest, was sie auch nicht will. Sie probiert total viel rum. Sie hat eine Serie mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen, dann eben diese Möbelstücke. Sie ist sehr unzufrieden häufig mit ihren Werken, zerfetzt dann irgendwelche Arbeiten von sich selbst und fängt dann an, mit Collage zu arbeiten, also klebt diese zerfetzten Arbeiten dann auf Leinwand und fängt an, neue Werke zu erstellen. Die finde ich übrigens ziemlich cool, diese Collage-Gemälde. Also ich stehe generell auf Collagen, aber sie probiert total unterschiedliche Techniken aus und das alles ist halt irgendwie so ihr Werk. Das finde ich auch cool, dass man so nicht unbedingt sagen kann, das ist so ihr Stil, sondern sie ist halt sehr vielschichtig unterwegs im wahrsten Sinne des Wortes und kriegt halt auch super viel Lob dafür, aber ist es kein Vergleich zu Pollock.
Das fand ich halt voll interessant, wie auch heute noch, oder wie lange darüber geschrieben wurde und auch heute noch darüber geschrieben wird, wie Kressner mit ihrem Werk umgegangen ist. Also gerade dieses, dass sie, wenn sie unzufrieden war, Sachen zerfetzt hat. Also es wird immer wie so eine Wut oder dass sie irgendwie ihrem künstlerischen Anspruch nicht genügt, das so beschrieben. Aber so habe ich das gar nicht verstanden, weil es ist ja nicht so, dass sie Werke verbrennt oder so, sondern im Endeffekt nutzt sie dann ja das, was sie zerrissen hat, für neue Werke. Also sie Sie sieht ja Potenzial darin und nutzt das weiter, aber in einer anderen Form. Und sie hat ja zum Beispiel auch Werke von Pollock zerrissen und damit eingearbeitet. Und das wurde halt dann teilweise so in der Kritik und auch in der Forschung später dann so total psychoanalytisch irgendwie betrachtet, ob sie da irgendwie einen Hass auf Pollock hatte und dann in ihrer Wut irgendwie sein Werk oder ob sie eifersüchtig war auf seinen Erfolg und deswegen sein Werk zerfetzt und mit eingebracht hat. Und ich glaube, da denkt man einfach viel zu, ich glaube, da geht man dann viel zu verkopft an die Sache ran.
Ich weiß nicht. Also es ist ja schon ein sehr, sehr brutaler Akt. Also ich bin jetzt auch nicht so dafür, dass man alles so krass psychologisiert, aber etwas zu zerreißen ist ja schon sehr, gerade für einen Künstler oder eine Künstlerin ist schon, finde ich, ein sehr brutaler und heftiger Akt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es, gerade weil so ein großer Wert auf Emotionen gelegt wird, auch eine Bedeutung hat, quasi nicht einfach nur im Sinne von, ich recycle hier so ein bisschen, weil mir gefällt das nicht mehr.
Ja, ich glaube aber, dass man da vielleicht als nicht kunstschaffende Person, nicht, dass ich jetzt eine wäre, aber dass man da auch so einen Blick hat darauf, dass KünstlerInnen halt ein Werk schaffen und dann sind sie irgendwann zufrieden und dann ist es fertig und das ist so sakrosankt und das fasst man nicht mehr an. Aber das ist ja in der Kunstgeschichte eigentlich total normal, dass man auch Ölfarben wieder runtergekratzt hat und dann was anders übermalt hat oder anders dargestellt hat oder was korrigiert hat. Also es war ja nie unbedingt so ein festes Werk. Also das war ganz normal, dass man Korrekturen macht oder was ändert oder vielleicht auch mal mit Sachen nicht zufrieden ist und das dann komplett nochmal neu grundiert und wieder übermalt. Es ist halt einfach eine andere Art, ob man sagt, ich übermale jetzt auf meinem Tafelbild dieses Porträt, was ich gemalt habe, was mir nicht gefällt, und mal ein neues drüber. Und dann findet man das irgendwie 300 Jahre später irgendwie, wenn man was hier unterm Röntgengerät schickt, dann ist da noch ein anderes Bild drunter steckt. So. Sie zerreißt es halt, aber ich glaube halt nicht, dass das, also ja gut, ich interpretiere jetzt am Ende auch nur, ne? Aber ich glaube für sie einfach, weil sie ja auch so viele verschiedene Schaffensphasen hatte, wo sie andere Werke dargestellt hat, dass ihr Werk einfach immer so sehr im Wandel war und die Art, wie sie Kunst macht. Und dass dadurch auch das Material, mit dem sie arbeitet, im Wandel ist und was ein zerrissenes Stück Papier ist für sie nicht weniger wert als eine komplette Leinwand, sondern ist einfach Bestandteil ihres Werks. Und man kann ja auch nicht immer mit einem zufrieden sein. So, ob man es dann kloppt oder sagt, ich mache Schnipsel, ist dann halt ein anderer Ansatz.
Grund genug hätte sie auf jeden Fall, auf Pollock richtig sauer zu sein.
Ja.
Denn bei dem geht es richtig bergab irgendwie. Also dessen Gesundheitszustand geht richtig in den Keller, der trinkt immer mehr. Auch ihre Gesundheit leidet darunter. Also auch sie wird krank, quasi wie in so einer Co-Abhängigkeit. Er fängt Verhältnisse an mit anderen Frauen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass Kressner auch sagt, ich brauche jetzt mal eine Entscheidung von dir. Also entweder so, ne, du kriegst dein Leben auf die Reihe oder das wird nichts. Und infolgedessen beschließt sie, eine Reise, die sie eigentlich gemeinsam geplant hatten, nach Europa alleine anzugehen. Und zu dieser Zeit, das ist 1956, hat Pollock dann auch einen Autounfall im Alkoholrausch, bei dem er selbst stirbt. Also sie erfährt im Urlaub davon. Mit im Auto saßen zwei Frauen, einmal seine Geliebte, die sehr schwer verletzt wird, und noch eine weitere Person, die auch getötet wird. Sie erfährt davon eben auf dieser Reise in ihrer Abwesenheit und kehrt dann schon am nächsten Tag nach New York zurück und hat dann eben wieder diese ganzen organisatorischen Aufgaben. Sie ist Alleinerbin von Pollocks Vermögen oder von dem, was er hinterlassen hat. Und sie kümmert sich um seinen Nachlass, sie kümmert sich um die Beerdigung, sie kümmert sich um alles eigentlich. Also sie wird sofort wieder in die Pflicht gezogen, da jetzt das Nachleben oder das Nachwerk von Pollock zu managen.
Und da kommen dann tatsächlich noch mehr Dreistigkeiten dazu später, wenn man jetzt wieder zu so Künstler-Ehepaaren und Mann-Frau-Beziehungen in der Kunstszene kommt. Und zwar wurde sie dann später als Artist's Widow so einsortiert, also Witwe eines Künstlers, obwohl sie ja selber Künstlerin ist. Das war ein Kunstkritiker B.H. Friedman, der den Witwen verstorbener abstrakter Expressionisten, also explizit auch dieser Kunstströmung, vorgeworfen hat, dass sie sich den künstlerischen Erfolg ihrer Männer nach deren Tode zunutze gemacht haben, um jetzt auf der Welle mitzureiten und auch Kunst zu machen und damit groß zu werden. Und das ist halt so ein Bullshit, weil Lee Kressner war diejenige, die ultra vernetzt war und Kunst gemacht hat und Pollock quasi entdeckt hat und allen Leuten, die ihn bekannt gemacht haben, vorgestellt hat. Sie war ja diejenige, die ihn zur Marke gemacht hat, sie hat ihn groß gemacht, kann man wirklich mal so sagen.
Ja,
und hat sich dafür komplett zurückgenommen. Und dann wird ihr sowas noch vorgeworfen. Das finde ich halt so krass. Und es gab zum Beispiel schon in den 40ern wohl eine Ausstellung, wo die beiden gemeinsam ausgestellt haben, Pollock und Kressner. Und die hieß auch Artists, Man and Wife. Also da wurden Künstlerehepaare ausgestellt. Und dazu hieß es in der Kritik, manche dieser Ehefrauen räumen das Werk ihrer Männer auf. Lee Kressner nimmt Farben und die Emaillen ihres Mannes und sortiert seine unbeschränkten, geschwungenen Linien in ordentliche Dreiecke und Quadrate. Also so, Frauen können nur Ordnung ertragen, weil die machen ja den Haushalt und putzen viel und die sehen dann, was die Männer machen. Und mich hat das auch so erinnert an diese Schlagzeile von Frida Kahlo, so eine ganz frühe, wo steht, Diego Riveras Ehefrau spielt jetzt auch mit Farben.
Wow.
Und dann steht da so Frida Kahlo mit ihrem Gemälde und man denkt sich so, the fuck, niemand interessiert sich heute mehr für Diego Rivera. Und damals war es halt so, ja, die Künstlerfrau, die macht auch ein bisschen. Und so ist es halt dann auch bei Lee Kressner ein bisschen. Also, und das ist ja auch aber dann vielleicht wieder so ein bisschen die Zeit einfach in den USA, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass die Frauen während des Zweiten Weltkrieges sowohl in England als auch in den USA als auch in Deutschland die Jobs der Männer übernommen haben, weil die Männer alle in den Krieg gezogen sind und Jobs hatten und selbstständige Frauen waren. Oder bei Brownie Wise haben wir auch drüber gesprochen, als es um Tupperware ging. Und als dann der Krieg vorbei war und die Männer zurückkamen, wollten die halt ihren Platz in der Gesellschaft wieder haben. Und zum Beispiel, das hatte ich ja gesagt, bei dieser Gründung der American Abstract Artists waren mehrere Frauen dabei. Und später hier hat man sich dann aufgeregt, wenn Frauen auf Fotos dieser Künstlergruppe zu sehen waren, gesagt haben, die würden die Ernsthaftigkeit nehmen aus diesem aus dieser Kunst und dass man versucht hat, Frauen aktiv zu verdrängen. Und man hat ihn eine Zeit lang ernst genommen, aber als dann die Männer zurück waren, dann sollten sie wieder ab nach Hause und ein bisschen, die dürfen in ihrer Freizeit dürfen sie malen, aber nicht als ernstzunehmende Künstlerin.
Ja, und vor allem wurde sie ja auch häufiger gefragt, so wie es ihr denn jetzt dann überhaupt in der Folge möglich gewesen sei zu malen und so. Also es wurde fast schon kritisch beäugt, dass sie trotzdem weiter ihren Job gemacht hat, so im Sinne von, also, aber sie sind doch jetzt in der Trauerzeit als Witwe, wie geht das denn überhaupt, dass sie jetzt malen? Und das fand ich sehr cool, dass sie, das ist ein ganz berühmtes Zitat von ihr, dass sie gesagt hat, die Malerei lässt sich nicht vom Leben trennen, es ist eins, das ist so, als würde man fragen, will ich leben? Und meine Antwort ist ja, und ich male. Also das spricht vielleicht auch zu dem, was du vorhin so ein bisschen gesagt hast, dass es gar nicht so stark verknüpft ist eigentlich und sich vielleicht gar nicht so doll ablesen lässt, wie geht's mir jetzt oder was habe ich jetzt hier für Emotionen oder Gefühle, sondern das eine ist halt mein Job und das andere ist halt quasi mein Leben. Und interessanterweise hat sie dann aber sofort, nachdem Pollock gestorben ist, auch sein Atelier bezogen. Also es scheint dann doch schon so gewesen sein, dass es auf jeden Fall das bessere Atelier für beide gewesen ist. Also sie hat einen größeren Arbeitsraum, sie hat bessere Lichtverhältnisse, sie produziert auch sehr viel. Man muss sagen, es geht ihr sehr schlecht. Ihre Mutter ist ein paar Jahre später auch noch gestorben. Und sie hat sehr interessante Malzyklen, die sich viel mit so ganz grundsätzlichen Dingen auseinandersetzen. Geburt, Tod, Spiritualität und so. Also es ist schon doch ja eine emotionale Auseinandersetzung mit ihrer Gefühlswelt. Und sehr, sehr starker Körpereinsatz mittlerweile jetzt auch. Also sie hat, das sind riesige Leinwände, ganz anders als ihre kleinen Formate, die sie vorher hatte. Und sie selbst war eine relativ kleine Person, 1,60, und hat da wirklich unter vollstem Körpereinsatz riesige Leinwände bemalt, bespritzt, betropft. Und ja, Clement Greenberg, unser Lieblingskritiker, der fand das jetzt nicht so gut, aber sie hat weitergemacht. Er war semi-begeistert davon, aber es ist ein ganz wichtiger Zyklus, der in dieser Zeit entstanden ist. Und da hat sie sich wahrscheinlich eine Menge anhören müssen.
Aber das finde ich voll interessant, weil du ja vorhin auch verwiesen hast auf Virginia Woolf, A Room of One's Own. Ein Raum nur für mich allein, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Weil sie konnte ja vorher einfach gar nicht so große Formate malen, dadurch, dass sie halt in einem Haus, in einem kleinen Zimmer, in so einem Nebenzimmer gemalt hat. Die musste sie da erstmal reinbekommen ins Haus, durch die Tür, die Treppe hoch, was auch immer. Und sie konnte sich ja dann künstlerisch gar nicht so ausleben, wie sie es vielleicht hätte können, hätte da noch eine zweite Scheune im Garten gestanden, wo sie direkt von Anfang an ganz andere Formate hätte malen können.
Voll, total. Und sie lässt sich auch überhaupt nicht aufhalten. Also sie, Anfang der 60er Jahre bricht sie sich zum Beispiel den Arm, was ja für eine Künstlerin doch dann äußerst schwierig ist, gerade wenn man arbeitet wie sie. Aber sie findet dann so eine Technik, dass sie mit dem anderen Arm und der anderen Hand dann irgendwie das verschmiert und verdrückt und die Bewegungen irgendwie so anders ausführt und trotzdem total produktiv ist. Also das finde ich total, diesen Kontrast so spannend, zu sagen, boah, sie war wirklich wie gelähmt. Also das merkt man richtig. Sie setzt wieder Farbe ein, was sie ganz, ganz lange nicht gemacht hat. Die Arbeiten wirken eher blumig, überschwänglich, total expressiv. Und sie hat auch 1965 dann tatsächlich ihre erste museale Ausstellung, die in London und in vielen weiteren britischen Städten zu sehen ist und wirklich auch sehr positiv besprochen wird. Also es ist so ein bisschen, als hätte sie jetzt endlich Zeit, quasi sich nur auf sich selbst zu fokussieren, nur sich selbst zu managen und da wirklich den Fokus auf sich zu setzen. Und das ist auch interessant, weil genau in dieser Zeit, Mitte, Ende der 60er Jahre, auch wirklich angefangen wird, dass es so besprochen wird unter so einem feministischen Ansatz. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Es ist die Zeit, in der immer mehr gefördert wird, hey, wir brauchen mehr Frauen in Museen, wir brauchen mehr Künstlerinnen, Sichtbarkeit und so. Aber dass eben auch unter diesem feministischen Ansatz über sie geschrieben wird, gesagt wird, ah, guck mal an, so. Das finde ich schon, das finde ich sehr spannend.
Und auch da, ihr werdet jetzt denken, Brit legt doch mal eine andere Platte auf. Aber auch da ist halt wieder der Punkt, es ist wichtig, wer Geschichte schreibt. Und das haben wir auch bei ganz vielen unseren Folgen schon, dass gerade so diese frühe feministische Wissenschaft auch, also als dass so Frauengeschichtsforschung an den Unis vielleicht auch als Fach so langsam aufkommt, gerade in den USA schon so in den 60er, 70er Jahren, dass da ganz viele dieser Frauenbiografien wiederentdeckt werden oder eben lebende Frauen auf einmal auch nochmal ganz anders betrachtet werden und eine Chance haben, nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das einfach ein gesellschaftlich etwas verbreiteteres Thema ist. Und was ich sehr schön fand, weil das war so ein Full-Circle-Moment, sie hat tatsächlich in den späten 50ern auch nochmal einen Auftrag für zwei abstrakte Wandbilder in New York bekommen. Also das, was sie in den 40er Jahren die ganze Zeit angestrebt hat, als sie da bei diesem, wie wir es genannt haben, KünstlerInnen-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gearbeitet hat, das konnte sie dann tatsächlich später auch noch umsetzen. Das fand ich sehr schön.
Ja, das stimmt. Und sie hat auch selbst offensichtlich ein ganz klares Bewusstsein dafür, was wir gerade gesagt haben. Also sie ist Anfang der 70er Jahre einer Gruppe beigetreten, die nannte sich Women in the Arts, also eine Künstlerinnengruppe, und hat dort mit mehreren hundert Frauen, unter anderem Louise Bourgeois, vielleicht sagt sie euch was, das ist die Spinnenkünstlerin, nenne ich sie jetzt mal, ja, die ist super, hat sie mit mehreren hundert anderen dafür auch wirklich demonstriert, dass Künstlerinnen mehr beachtet werden, dass sie, dass Werke von Frauen in Museen mehr gezeigt werden, vor allem in New Yorker Museen. Interessanterweise war das ja gut 10 Jahre vor den Guerilla Girls, also eine weitere feministische Bewegung, die sich dafür eingesetzt hat, dass es mehr, dass mehr Künstlerinnen gezeigt werden in den Museen. Also deutlich früher, Anfang der 70er Jahre, sich dafür eingesetzt, dass da mehr gezeigt wird. Genau. Und ich denke, man kann schon so die 60er, 70er Jahre als ihre erfolgreichste Zeit bezeichnen. Sie hat sehr viele Einzelausstellungen und wird sehr viel gewürdigt. Und da denke ich mir halt immer so, das ist so schade, weil es hätte wahrscheinlich 10, 20 Jahre früher schon passieren können.
Aber die Männerwelt war einfach noch nicht bereit dafür.
Ja.
Aber auch das ist eine schöne Entwicklung von so einer Beziehung mit so einem ultra-toxischen Macho-Dude und sich da dann rauszukämpfen, auch aus der Trauer, die dann mit diesem ultra-frühen Tod von ihm kommt, weil sie hat ihn ja wohl auch geliebt, denke ich mal, und dann aber zu so einer feministischen Queen zu werden, war ist ein sehr guter Werdegang.
Ja, das ist auch so ein bisschen die erste Zeit, wo sie wirklich als abstrakte Expressionistin der ersten Stunde auch gewürdigt wird. Interessanterweise ist das eine Ausstellung, die von einer Kuratorin organisiert wird. Also das ist, spricht auch wieder auf deine Platte mit, wer gibt den Ton an und wer schreibt Geschichte. Und da ist einfach ein ganz anderes Bewusstsein da und ein ganz anderes Narrativ, was da irgendwie verfolgt wird. Und da ist es eben das erste Mal, dass auch wirklich gesagt wird, hey, das ist die Leistung, die sie erbracht hat.
Now my mother said, Cheryl, when you get older, I wish you'd hurry to get older so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, it's like, I don't have to marry one.
Ja, von diesem sehr späten Erfolg hatte sie natürlich dann viel weniger, als eigentlich gut gewesen wäre. 1984 stirbt Lee Krasner. Sie ist damals 75 Jahre alt und sie stirbt tatsächlich auch in New York. Also eine sehr stark verwurzelte Künstlerin in New York City. Und bestattet wird sie interessanterweise auf einem Friedhof direkt neben Jackson Pollock. Also das war dann doch unvermeidbar.
Dann haben wir, na, wir haben zumindest ein Happy End, würde ich dann sagen, heute in der Geschichte für Lee Krasner, die noch die Anerkennung bekommen hat. Ich glaube, Janet Sobel hat die zu Lebzeiten nicht mehr bekommen. Also bis auf diese 3 Jahre in New York, wo sie super anerkannt war, aber dass sie so gesamtgesellschaftlich nicht mehr als, in Anführungszeichen, primitive Künstlerin, die halt so als Oma noch ein bisschen mit Farben spielt, anerkannt wird, sondern dass ihre Leistung für die Entwicklung des abstrakten Expressionismus auch wirklich anerkannt wird, dass es dann leider erst später passiert. Genau, aber damit haben wir heute gleich 2 Künstlerinnen-Schicksale hier abgehandelt. Was für eine Leistung von uns beiden. Auch da müssen wir beide als Frauen uns auch mal auf die Schulter klopfen, Julia.
Müssen wir uns auch mal loben. Das hat, glaube ich, noch nie jemand vor uns gemacht.
Glaube ich auch. Nee, das schafft keiner. Wir sollten promovieren, du.
Nein, aber es war mir wieder eine große Freude. Meine Prophezeiung ist wahr geworden. Das ist eine etwas längere Folge geworden. Aber ich fand jede Minute spannend und wunderschön mit dir, Britt. Vielen Dank.
Ich auch. Danke dir auch, Julia.
Dann,
und danke euch fürs Zuhören.
Ja, genau. Und bis zum nächsten Mal.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.